Das Risiko einer Covid-19-Infektion ist größer als das Risiko eines Impfschadens und darum überwiegt der Nutzen der Impfung gegenüber den Risiken. Das war die Begründung für die Impfkampagne und für den Versuch der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Aber wie groß war das Risiko der Produkte? Wie viele Opfer haben die mRNA-Produkte von Moderna und BioNTech gefordert? Gibt es Unterschiede zwischen den Chargen der Hersteller? Waren manche Chargen schädlicher als andere? Diese Debatte wird von kritischen Wissenschaftlern und alternativen Medien seit rund 3 Jahren geführt und es gibt neue Daten. Ende November hat das deutsche Paul-Ehrlich-Institut eine umfangreiche Excel-Tabelle veröffentlicht. Zu finden sind über 95.000 Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen und Schäden. Für den Laien ist sie nicht einfach zu verstehen und darum freuen wir uns auf Professor Dr. Paul Cullen. Er ist Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Molekularbiologie. Herr Cullen, guten Tag.
Ja, guten Tag, grüße Sie.
Erstmal zu diesem Datensatz. Der ist ja grundsätzlich für jeden zum Download freigegeben, enthält mehrere hunderttausend Informationen. Wie gehen Sie daran, um das zu verstehen?
Selbst ich bin da nicht Experte genug, um das zu analysieren. Da müsste man tatsächlich mit jemandem wie zum Beispiel Tom Lausen, der viel Erfahrung hat, in der Analyse von komplexen Datensätzen rangehen. Man kann Suche machen nach verschiedenen Nebenwirkungen, zum Beispiel nach Myokarditis oder nach Todesfälle. Dann kann man das klassifizieren nach Charge. Das ist eine ganz wichtige Information. Vorher hatten wir keine chargenspezifische Information. Dann kann man die Anzahl an Nebenwirkungen, die in diesem Datensatz vorhanden sind, mit anderen Veröffentlichungen des Paul-Ehrlich-Institutes vergleichen, um zu gucken, ob es mehr oder weniger gibt, als man erwartet hätte in der Summe. Aber das ist eine Sache, das müssen wirklich Profis tun. Und das ist ein bisschen das Problem. Dieser Datensatz ist nicht deshalb veröffentlicht worden, um Licht ins Dunkel zu bringen, sondern damit man hinterher sagen kann, ja, wir haben es ja veröffentlicht. Aber es ist ja nicht mal in dem Sinne veröffentlicht worden, sondern es erschien dann am 28. November auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Institutes auf einmal eine Excel-Tabelle, die vorher nicht da gewesen ist. Man hat niemand darauf hingewiesen. Man hat die Daten, wie Sie richtig gesagt haben, in einer Form veröffentlicht, die nicht interpretierbar ist ohne weiteres.
Und also würden Sie sogar sagen, es ist gar keine richtige Veröffentlichung?
Nein, es ist eine Art Alibi-Veröffentlichung, weil die Daten sind für den Laien und vor allen Dingen für den Betroffenen nicht ohne weiteres verständlich. Wenn ich jetzt als Behörde, und das ist ja die Aufgabe der Behörde, die Aufgabe habe, die Bevölkerung, die ja für das Ganze bezahlt hat, ja, und die jetzt im guten Glauben sich haben impfen lassen, Sie haben es ja eingangs gesagt in Ihrer Einleitung, die Menschen haben sich impfen lassen in dem Glauben, dass der Nutzen weit, weit höher ist als der Schaden. Jetzt wissen wir, es gibt Schäden, man veröffentlicht drüber, dann bin ich verpflichtet, maximale Transparenz einzubringen, sodass der möglicherweise Geschädigte die Frage stellen kann, hat das was mit mir zu tun? Finde ich meine Charge da wieder? Habe ich solche Nebenwirkungen gehabt? An wen kann ich mich da wenden und so weiter? Genau das Gegenteil davon ist ja das, was passiert ist.
Jetzt gibt es schon gewisse Interpretationen. Der Rechtsanwalt Tobias Ulbricht gehört dazu. Der hat auch interpretiert und spricht von besonders gefährlichen Chargen, sogar Todescharchen. Ja. Wie kann man jetzt also herauslesen aus diesen Daten, ob es gewisse Chargen der Impfstoffe gab, die zu Schäden geführt haben?
Also der Impfstoff ist ja nicht in einem großen Bottich sozusagen angerührt worden, sondern ist ja in bestimmten Chargen gemacht worden. Es gibt einige Chargen, die waren ja ein paar tausend Impfdosen und einige Chargen, soweit wir wissen, die mehrere Millionen Impfdosen umfasst haben. Das heißt, das ist eine Menge an Impfstoff, was in einem Stück hergestellt wird. Die Impfstoffe wurden ja an verschiedenen Stellen weltweit hergestellt. Und wenn die aus einem Bottich herrühren, dann ist das eine Charge. Und es kann klein oder groß sein. Diese Information fehlt uns bis heute, sodass wir nicht sagen können, ob es eine Charge sehr viele Impfdosen enthielt oder eher weniger Impfdosen. Und das ist ja nicht irrelevant. Wenn ich 10 Nebenwirkungen habe in einer Charge, aber die Charge umfasste, jetzt um Extrembeispiel zu nehmen, 10 Millionen Dosen, dann habe ich eine Nebenwirkung auf 1 Million Dosen. Umfasste die Charge aber nur 100 Dosen, dann habe ich eine Nebenwirkung auf 10 Impfdosen. Also das heißt, immer noch ist die volle Transparenz nicht gegeben. Aber was wir sagen können, ist, dass es einige Chargen gab, für die kaum Verdachtsnebenwirkungen gemeldet worden sind. Und einige Chargen gab, für die sehr viele Verdachtsnebenwirkungen bis hin zu Todesfällen gemeldet worden sind. Das können wir schon sagen. Und das haben wir sozusagen von außen schon relativ früh beobachtet. Und der Tobias Ulbricht, da hat diese Liste veröffentlicht mit den sozusagen mal gefährlichen Chargen. Und dann hat das Paul-Ehrlich-Institut, nein, die gibt's nicht. Obwohl andere Länder, zum Beispiel Dänemark oder auch Spanien, Tschechien, haben darüber berichtet. Und unser Paul-Ehrlich-Institut hat gesagt, nein, dafür gibt's keinen Anhalt, hat Herr Cicutek, damals der Leiter des Instituts, auch berichtet. Und jetzt stellen wir fest, es war tatsächlich so.
Es gibt eine Stellungnahme des Paul-Ehrlich-Instituts vom August 2023 und da teilte es mit, dass es keine Auffälligkeiten bei den Chargen gäbe und das gehe aus den Meldungen der SafeWack-App hervor. Also das war ja eine App, die konnte sich jeder runterladen und dort dann eben sein Impfergebnis eintragen. Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass auf der Basis dieser SafeWack-App die Aussage des Pais damals korrekt gewesen ist?
Naja, das ist ein bisschen dieses Spiel mit Smoke and Mirrors, sagt man auf Englisch, also mit Rauch und Spiegeln. So arbeitet ein Jurist, sage ich mal, aber nicht eine Behörde, die von den Steuerzahlern bezahlt wird, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. Also ich kann die Frage natürlich nicht beantworten und das ist ja auch ein Problem, weil wir nicht die Daten von dem SafeWack haben. Ja, wir können aber nur sagen, die eigentliche Goldstandard, es ist nicht mal ein Goldstandard, sagen wir mal Bronzestandard oder Blechstandard, ist das normale Meldesystem des Paul-Ehrlich-Institutes, wo die Ärztinnen und Ärzte Nebenwirkungen melden können. So, das ist sozusagen die Referenz. Und wenn wir diese Verdachtsanmeldungen uns jetzt angucken, anhand dieser Excel-Tabelle, können wir sehen, dass es diese Unterschiede gibt. Und selbst wenn das jetzt im SafeWack nicht bekannt war, über das normale Meldesystem war es schon bekannt. Das heißt, da hätte es ein Gefahrensignal gegeben. Und wenn ich dann sozusagen so argumentiere, im SafeWack nicht, aber in dem normalen, aber das verschweige ich bewusst, weil das Paul-Ehrlich-Institut hat es gewusst, dann ist es nicht redlich.
Es gab zu dieser Chargenauffälligkeit eine Studie aus Dänemark. Die ist im März 2023 zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gekommen. Insbesondere alternative Medien haben breit darüber berichtet. Und es führte auch zu einer Anfrage von AfD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Ja. Die Beantwortung der Bundesregierung klang in etwa so: Diese Studie hat methodische Mängel und dementsprechend ist sie nicht ausreichend aussagekräftig. Finden Sie die Aussagen der Dänen jetzt bestätigt in den Daten des Paul-Ehrlich-Instituts?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, es ist auch so, ob man jetzt in jeder einzelnen Charge seine hundertprozentige Übereinstimmung gibt, darauf kommt es ja nicht an. Es kommt auf das Prinzip an, dass wir wussten, dass es gefährliche Chargen gibt und Chargen gibt, die weniger gefährlich sind. Und jetzt stellen wir fest, dass das Paul-Ehrlich-Institut, also letztlich die Bundesregierung, muss man davon ausgehen, zu dem Zeitpunkt, als die Studie aus Dänemark veröffentlicht worden ist, das wäre jetzt zum Beispiel eine Chance für sie, sich ehrlich zu machen, indem man gesagt hätte, okay, wir wissen nicht, die Studie hat vielleicht die und die Begrenzungen, aber wir sehen was Ähnliches in unserem Meldesystem. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir dem auf den Grund gehen müssen. Wir müssen überlegen, ob bestimmte Chargen zum Beispiel zurückgezogen werden sollten oder ob wir die Chargen selber unter die Lupe nehmen sollten. Wir wissen ja, dass das Paul-Ehrlich-Institut selber die Untersuchungen nicht vorgenommen hat von verdächtigen Chargen, sondern hat immer sich auf die Daten der Hersteller verlassen und hat selber kaum unabhängige Prüfungen der Chargen vorgenommen. Das wissen wir spätestens, seitdem es diese Berichte gab über eine Verunreinigung der Chargen mit Fremd-DNA. Also hier hat man eine Behörde, was nicht nach vorwärts geht und versucht, ihren Auftrag zu erfüllen, wofür ja die Behörde da ist, und auch dem Auftrag gegenüber den Bürgern, nämlich die Bürger zu schützen. Das tut sie nicht, sondern die macht das Gegenteil. Sie versteckt sich hinter Argumente, die vielleicht juristisch sogar, wenn man genau hingucken könnte, haltbar sind, aber die sozusagen auf der Ebene der Ehrlichkeit und der moralischen Pflicht letztlich auch und der juristischen Pflicht einer solchen Behörde weit hinter dem zurückfallen, was man erwarten darf.
Der damalige Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cicutek, sprach bereits bevor die Impfkampagne anlief von einem Game-Changer in der Pandemiebekämpfung. Das PAI selber war ja in die Zulassung der Impfstoffe eingebunden. Soll dann aber die Sicherheit der Impfstoffe kontrollieren? Besteht da nicht ein Interessenkonflikt?
Ja, natürlich. Es besteht selbstverständlich ein Interessenkonflikt. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum jetzt werden diese Daten und auf diese Art und Weise veröffentlicht, ist das falsche Wort, sage ich mal, frei oder sichtbar gemacht, würde ich mal sagen. Für den Suchenden sichtbar gemacht. Also man kann natürlich eine Sache veröffentlichen, indem ich das in einer Zeitschrift in Madrid veröffentliche und dann sagen, ja, wärst du in Madrid gewesen, hättest du die Zeitung geguckt, hättest du das gesehen. Also so ist es ähnlich gemacht worden. Und die Frage ist, dass ob jetzt eine taktische Veröffentlichung ist, um bestimmten Rechtsansprüche, die verjähren, und diesen Rechtsansprüche zu genügen. Vermute ich eher so, als dass es aus dem Willen herauskommt, jetzt der Bevölkerung wirklich zu informieren.
Also, das kann ich nach meiner Erfahrung so bestätigen. Es gibt keine Veröffentlichung dazu, es gibt keinen Text dazu, den das PAI jetzt beispielsweise an die Presse gegeben hat und ich gesehen hätte. Es gibt auch keine Presseberichte dazu. Und ich selber finde diese Tabelle auch nicht auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts, da sie eben nach mehreren Unterkapiteln erst zu finden ist. Ich finde das nur, indem ich einen Artikel von reitschuster.de lese und dort ist er dann verlinkt. So habe ich ihn gefunden.
Genau, und der Rechtsanwalt Lucenti, der hat darauf hingewiesen, dass es möglicherweise eine taktische Veröffentlichung ist. Der sagt hier, um einer Verjährung von möglichen Ansprüchen von Impfgeschädigten gegenüber die Bundesrepublik Deutschland wegen der Verletzung von Amtspflichten der zuständigen Behörden nach § 195 und 199 BGB zum 31.12. droht. Das heißt, also die Verjährung dieser Ansprüche droht und hier sagt Herr Lucenti, man setzt einen potenziellen Kenntniszeitpunkt der Geschädigten vor dem Anspruchsgegner dar. Und das ist, wenn man zurückblickt, ähnlich passiert mit diesem, soweit ich das im Kopf habe, mit dem Dieselskandal von VW, dass VW diese Probleme mit dem Dieselskandal da veröffentlicht hat und die haben das veröffentlicht, weil Käufer vor diesem Veröffentlichungszeitpunkt hatten einen Anspruch gegenüber VW auf, glaube ich, sogar Rückabwicklung des Kaufvertrages. Und nachdem das bekannt worden ist, konnte VW sagen, ihr habt es gewusst, also haften wir nicht mehr dafür, wir haben euch auf diese Mängel hingewiesen. Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht 100% jetzt beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass man jetzt das veröffentlicht oder sage ich mal pseudo veröffentlicht, damit man hinterher sagen kann, ja, ja, aber spätestens ab dem Zeitpunkt war es ja bekannt, dass es Unterschiede gab, zum Beispiel in den Chargen, was die Nebenwirkungen anging, ja.
Das Deutsche Paul-Ehrlich-Institut ist für die Sicherheitsüberwachung von Impfungen zuständig. Ende November hat es eine umfangreiche Liste mit Verdachtsfällen von Nebenwirkungen auf seiner Homepage online gestellt. Darüber sprachen wir mit dem Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Molekularbiologie, Professor Paul Kullen. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Und für unsere Zuhörer gerne noch der Hinweis, sollten Sie diese Tabelle selber aufrufen wollen. Der erwähnte Artikel von reitschuster.de lautet Still und heimlich, PAI veröffentlicht Daten zu hunderten Todeschargen und in diesem Artikel weiter unten ist die Excel-Liste dann verlinkt.